Ja, noch was von der Stadtmission. Immer wenn ich ja quasi hier stehe und predige, dann habe ich immer so einen Bibeltext, der aus unserer Bibellese ist, den wir in der Stadtmission machen. Und zwar haben wir, dass wir mit einigen Leuten die Bibel durchlesen. Und jetzt dieses Jahr haben wir uns das aber so überlegt, dass wir ja kleinere Abschnitte machen. Also zwar in einem Dreivierteljahr durch das ganze Neue Testament in jedem Tag ein Kapitel. Das klappt. Das ist ganz gut. Und dann kann man so ein bisschen, also ein bisschen ruhiger lesen, als wenn man die ganze Bibel durchliest in dem Dreivierteljahr, sondern hat man so ein bisschen mehr Ruhe dabei. Und deswegen heißt das dann auch entschleunigt durch das Neue Testament, weil es so ein bisschen langsamer vorwärts geht. Aber dadurch kann man ein bisschen genauer hingucken. Jetzt ist das Jahr aber ja schon ziemlich weit fortgeschritten und jetzt waren schon nach den ganzen Evangelien natürlich auch diese ganzen Briefe dran von Paulus. Und irgendwie, ehrlich muss ich euch sagen, ich war es langsam müde. So ein Brief nach dem anderen und überall gab es in der Gemeinde irgendwas zu kritisieren und dann musste das machen und das machen und ihr sollt so leben und. Und dann kam der Hebräerbrief. Und der ist auf einmal ganz anders und das hat mich, boah, ich fand den so klasse, ich fand das so schön zu sehen, dass dieser Brief eben versucht, Jesus groß zu machen. Das, was der Schreiber des Hebräerbriefes macht, ist, den Leuten zu sagen, ey, passt auf, Jesus ist so viel mehr als das, was ihr vor Augen habt. Er ist so viel besser, er ist so klasse. Jesus ist der Herr. Da geht's nicht, natürlich sind da auch ein paar Verse und der Brief hat auch einen Hintergrund und so weiter, aber der Fokus ist eben nicht, lebt jetzt mal so oder streitet euch nicht oder sonstiges, sondern er hält den Leuten Jesus vor Augen. Boah, das hat mich so richtig quasi beim Bibellesen dann aufatmen lassen und ich fand das so klasse und da habe ich gedacht, ich bringe euch am besten gleich das ganze Buch mit. Ja gut, das war zu viel. Also ein Kapitel, ach auch ein Kapitel ist zu viel. Also gehen wir etwas weiter rein und gucken uns nur einen Teil aus dem 7. Kapitel an. Aber der Schreiber fängt halt an bei dem, was am Anfang in der Bibel drin ist. Von Anfang an guckt er, was Gott getan hat. Und wir haben es eben in dem Psalm auch schon gehört, dass Gott ja die ganze Zeit aktiv ist und etwas tut, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Wie wunderbar. Und da setzt er an und führt dahin, wer Jesus ist und was wir von ihm haben. Und er setzt natürlich auch da an, was das Grundproblem ist. Wir sind getrennt von Gott und wir brauchen etwas, was uns hilft, diese Trennung zu überwinden. Wir brauchen Rettung und weil wir Rettung brauchen, brauchen wir auch einen Retter, der uns wieder die Beziehung möglich macht zu dem Schöpfer, zu Gott, dem Vater. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und so schauen wir jetzt mal in das 7. Kapitel rein. Und zwar, wir lesen mal ab Vers 26. So, jetzt muss ich irgendwas tun hier, damit das erscheint. Ich klicke einmal. Ha, genau, das ist das Thema heute. Jesus, vollkommen für dich. Also, Vers 26 fängt's an. Einen solchen Hohenpriester, das war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für seine eigenen Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohenpriester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum Hohenpriester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn. Ein für immer und ewig vollkommener hoher Priester. Wow. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Genau das, was wir brauchen. Ich meine, wir gehen ja auf Weihnachten zu. Habt ihr schon mal ein Geschenk gekriegt, wo ihr genau gedacht habt, das ist es, was ich brauche. Das habe ich mir nicht nur gewünscht, weil es schön ist, sondern es ist genau das, was ich brauche. Genau das habe ich gebraucht. Ich habe mal einen Akkuschrauber bekommen. Ist jetzt nicht so das typische Geschenk, aber ich habe mich tierisch darüber gefreut. Warum? Weil ich ihn brauchte und weil ich keinen hatte. Und wenn man die ersten 100 Schrauben mit der Hand reingedreht hat, dann freut man sich, wenn man so einen Akkuschrauber hat und die nächsten 100 Schrauben dann einfach da so reinschrauben kann. Das war nicht nur ein tolles Geschenk, sondern es war auch genau das, was ich gebraucht habe. Wie schön. Und so und noch viel weiter ist Jesus genau das, was wir brauchen. Genau das. Ohne ihn könnten wir nämlich nicht zu Jesus kommen. Er ist das Geschenk, was wir nötig haben, weil wir ja mit Jesus und mit Gott Gemeinschaft haben wollen. Dafür brauchen wir ihn. Ohne ihn können wir nicht zu ihm kommen. Und da heißt es nun, ein solcher hoher Priester war genau das, was wir brauchen. Das heißt, wenn das so ist, dann muss im Text noch ein bisschen was davor gestanden haben. Das stimmt. Und da habe ich jetzt noch die Verse 23 bis 25 hier dabei, die genau darauf eingehen. Was steht denn jetzt davor? Wer ist denn jetzt dieser Priester, den wir nötig haben? Und da steht, nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Klar. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus ist ewig. Und das ist der erste Grund, warum er so vollkommen ist hier. Das ist das, was hier angeführt wird. Jesus ist ewig. Und diese Ewigkeit hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass er deswegen immer für uns eintreten kann. Wenn einer, diese Reihenfolge ist klar, wenn ich ein ganz normaler Mensch, so einen Hohepriester habe, der stirbt, dann muss es den Nächsten geben und dann stirbt er wieder und der Nächste kommt. Und man kann das ja in der Bibel auch schön lesen, die ganze Reihe der Hohepriester, die da waren. Jesus ist anders. Jesus ist ewig. Und deswegen kann er uns vollkommen retten und er wird nie aufhören, für uns einzutreten. Diese Vollkommenheit der Rettung, die gucken wir uns nachher auch noch ein bisschen an, denn die kommt in den nächsten Versen ja auch. Aber dieses, dass er nie aufhören wird, für uns einzutreten, ist etwas, was ihn eben auch ausmacht, weil er ewig ist. Er hat den Tod besiegt. Nur so kann er ewig sein. Er hat ihn für uns besiegt, damit auch wir mit ihm immer zusammen sein können, bis in alle Ewigkeit. Das macht ihn aus. Das ist besonders. Jesus ist ewig. Jetzt gucken wir nochmal zurück auf den Vers 26. Jesus ist nämlich auch anders. Ewig zu sein ist schon, finde ich, ziemlich anders als wir. Aber das geht noch weiter. Hier stehen Eigenschaften drin. Das, was wir nötig hatten, nämlich einer, der durch und durch heilig, der ohne jede Schuld ist, der an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer, der sich grundlegend von uns Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Fünf Eigenschaften werden hier genannt. Und wenn man da reinguckt und mal sieht, was da im Griechischen steht, nicht, dass ich Griechisch könnte, aber ich habe so ein schlaues Buch, was das weiß, da steht dann drin, er ist heiliger, er ist freier vom Bösen, er ist unbefleckter. Also das steht immer das Superlativ. Jesus ist super. Wenn wir sagen, der Priester war schon heilig, Jesus ist heiliger. Wenn wir sagen, ne, irgendjemand ist jetzt unbefleckt, dann wäre er unbefleckter. Er wäre immer noch mehr als das, was wir uns vorstellen können. Er ist immer noch einen obendrauf quasi, was wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist so wie bei der Werbung für Waschmittel, ne? Das ist nicht nur sauber, das ist dann auf einmal rein. Und wenn wir sagen, Jesus ist heilig, der ist noch heiliger. Immer noch einen obendrauf. Und diese Begriffe machen natürlich auch eine ganze Menge davon deutlich. Er ist noch höher, er ist höher als der Himmel. Er ist mehr als das, was wir uns vorstellen können. Das sprengt eigentlich unsere Vorstellungskraft und damit auch unsere Worte. Wir können es eigentlich gar nicht fassen, was Jesus wirklich ist. Wie viel er ist. Und natürlich, klar, wenn heilig bedeutet, dass etwas für Gott da ist, für ihn ausgesondert ist, ganz besonders. Und dann kann ich sagen, das ist heilig. Aber Jesus ist eben noch mal mehr, weil er noch näher an Gott ist, weil er Gott ist. Wie soll da noch mal mehr etwas heiliger sein können als er selber? Gott ist also hier da für uns, weil Jesus ewig ist, weil Jesus anders ist, eben noch immer noch mehr ist. Und im nächsten Vers wird deutlich, er ist das vollkommene Opfer. Jesus ist das vollkommene Opfer. Im Gegensatz zu diesen levitischen Hohenpriestern muss er nicht Tag für Tag ein Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Schuld, für seine eigenen Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst, und dieses Opfer gilt für immer. Ein Opfer für immer. Die Opfer im Alten Testament und die Regeln dazu machen eigentlich deutlich, dass wir immer wieder Fehler machen. Sie weisen uns auf die Fehlerhaftigkeit von uns selbst hin. Und auch von dem Hohepriester hin, denn der musste ja auch immer für sich opfern. Der konnte nicht mal sich selber einsetzen, sondern den ersten Hohepriester hat Mose eingesetzt im Auftrag von Gott, und danach haben die sich immer irgendwie eingesetzt. Also die konnten nicht mal selber sagen, ey, ich bin Hohepriester. Und so viel mehr ist es Jesus, der eben ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat. Ein Opfer für immer. Für alle Zeiten, für alle Schuld der Welt, für die Menschen zur Zeit Jesu, für die im Mittelalter, für die heute. Dieses Opfer zählt für immer. Das können wir uns auch wieder nicht vorstellen. Das sprengt auch unsere Vorstellungskraft. Und was da auch drin steckt ist, wenn ich ein Opfer für immer habe, dann brauche ich kein weiteres Opfer. Es ist nichts anderes nötig. Das eine ist vollkommen. Das heißt also, egal wie so sehr du dich auch anstrengst und was du vielleicht zu deiner Beziehung zu Jesus, dass du überhaupt diesen Graben überspringen kannst, irgendwie hinzutun willst, das macht das eine Opfer kleiner. Oder ist auch lächerlich, weil es überhaupt keinen Sinn hat, zu dem Vollkommenen noch etwas hinzutun zu wollen. Das geht nicht. Jedes weitere, was ich versuchen würde, zu meiner Rettung hinzuzutun, würde das geringschätzen, was Jesus getan hat, oder sogar missachten. Aber das ist das vollkommene Opfer. Wir brauchen nichts. Es gibt nichts, was dazu zu tun ist. Das befreit uns, davon etwas tun zu müssen. Und dieses eine Opfer gilt. Und das kann ich annehmen, damit ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann, mit Jesus kommen kann. Und was ist, wenn ich jetzt morgen lüge, etwas tue, was Gott nicht will? Dieses eine Opfer reicht. Ich stehe durch dieses Opfer in der Beziehung zu Gott. Und das reicht. Es geht um die Beziehung. Es geht nicht um irgendeine Tat, die ich tue, die vielleicht gut oder böse ist, sondern es geht darum, ob ich in der Beziehung zu Gott stehe. Und die hat dieses Opfer erreicht. Und alles andere fällt darunter. Und das nächste ist, dass wir einen Hohenpriester, dass Jesus nicht nur Hohepriester, sondern Sohn ist. Jesus ist Sohn. Er ist ewig, er ist anders, er ist vollkommene Opfer und er ist der Sohn. Denn hier steht, vom Gesetz die vom Gesetz ernannten Hohenpriester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum Hohenpriester eingesetzt hat, Einschub, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener Hohepriester. Ein vollkommenes Opfer, das die vollkommene Rettung bringt durch einen vollkommenen Hohenpriester, durch den Sohn Gottes. Mehr als nur ein Mensch, nichts, was ein Mensch einfach tun kann. Ein Mensch kann ein Hohepriester sein, er könnte perfekt leben, aber er kann nie der Sohn Gottes sein, der Gott selber ist. Egal, wie wir uns das vorstellen. Im Psalm 110 steht übrigens dieser Eid, der hier angesprochen ist. Der ist auch im Kapitel am Anfang angesprochen. Also wer mal das ganze siebte Kapitel lesen will, da steht noch mehr zu diesem Vers auch drin. Denn da steht, der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Es ist ein Psalm Davids. Er kann nicht auf David bezogen sein, weil David ist gestorben. Ein Priester für immer muss also der sein, der danach ihm kommt. Und das ist Jesus, den Gott mit einem Eid bestätigt hat. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist der Sohn. Und Gott hat ihn für ein für alle Mal eingesetzt. Da gibt es keinen Wechsel mehr, keinen Wandel mehr. Und damit macht der Vater und der Sohn sich zu eins. Es sind zwei Dinge einer Medaille. Ich kann gar nicht mehr das eine ohne das andere betrachten. Konnte ich nie, aber da wird es deutlich. Und das ist genau das, was wir nötig hatten. So wird es ja hier beschrieben. Genau das hatten wir nötig. Einen, der ewig ist, einen, der anders ist als wir, der vollkommen ist als Opfer für uns, der Sohn Gottes ist. Mehr als wir. Halleluja, dass wir das haben dürfen. Was haben wir an Jesus? Ich will das nochmal runterbrechen. Dieser Titel, was haben wir an Jesus? Vielleicht kennen ihn ein paar von uns, die schon ein bisschen älter sind. Heinrich Jochums hat mal ein Buch geschrieben. Das ist mir dann aufgefallen, als ich den Text schon hatte und dann geguckt habe in meinem Bücherregal und dann habe ich das gefunden. Was haben wir an Jesus? Und dann ist mir aufgefallen, der Heinrich Jochums fand den Hebräerbrief genauso klasse wie ich. Also der hat, wenn man das liest, ist genauso begeistert davon, wie groß Jesus da gemacht wird und was uns vor Augen gehalten wird. Wie toll das ist. Das Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich fand es sehr gut. Schön, dass es sowas gibt. Aber den Punkt habe ich hier, den Namen habe ich quasi übernommen hier. Was haben wir an Jesus? Was bedeutet das für uns, dass er so ist? Dass Jesus so ist. Jesus ist immer für dich da. Er ist immer für dich da. Kannst du das dir überhaupt vorstellen? Er ist nie weg. Er ist nie gerade verhindert. Wenn ihr euch an den Elia und die Baalspriester erinnert, die dann ja einen halben Tag oder einen Dreivierteltag da brauchen und sich geißeln und ihre Götter anrufen, den Baal anrufen und dann stichelt der Elia und sagt, haha, warte mal, der ist nur austreten, ihr müsst ein bisschen lauter rufen oder so. Oder der ist bestimmt im Urlaub, ihr müsst da mal ein bisschen lauter, oder der schläft oder so. Nein, Jesus ist immer für uns da. Ein Freund von mir musste einen Flug stornieren, in dieser Zeit ja etwas, was öfter mal vorkommen kann, und musste bei der Lufthansa anrufen. Man ruft da an und dann kommt man in so ein Callcenter, in so eine Warteschleife. Und die ersten 2 Minuten, dann legt man erstmal auf. So, dann versucht man es nochmal. Na, dann ist man ein bisschen geduldiger und bleibt mal so eine halbe Stunde da drin. Das dritte Mal versucht man es dann vielleicht mal 1,5 Stunden und dann googelt man mal und sucht nach irgendwas, wie, das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Und dann findet man, das kann 8 bis 12 Stunden dauern. Und dann hat er 10 Stunden in der Warteschleife gehangen. Gut, ich meine, Lautsprecher und hinlegen und alles andere machen, aber wenn was passiert, muss man ja sofort da sein. Das passiert uns bei uns Jesus nicht. Jesus ist immer da. Der ist nur ein Gebet entfernt. Ich kann sofort mit ihm reden. Das will er sogar. Der wartet quasi drauf, dass wir endlich wieder zu ihm kommen und mit ihm reden. Deshalb komm zu ihm, nutz das, nutz diese Möglichkeit, die da drin liegt, dass er immer für dich da ist, immer beim Vater für dich eintritt, immer bereit ist. Und auch das können wir uns wieder nicht vorstellen, dass das für jeden von uns gilt, aber das ist halt Jesus, der ist halt nicht wie ein Mensch, der beschränkt ist, dass er nur mit einem gleichzeitig reden kann. Nee, der kann das mit uns allen. Und Jesus hat alles für dich getan. Jesus hat alles für dich getan. Er ist vollkommen für dich. Er ist vollkommen da. Und du kannst nichts mehr zu deiner Errettung dazu tun. So wie ich es eben schon gesagt habe. Alles andere, alles, was du meinst, tun zu müssen oder zu können, das beleidigt ihn eigentlich nur noch mehr. Ich darf seine Gnade annehmen. Seine Gnade genügt. Das, was er getan hat, reicht. Es ist kein Graben zu groß, es ist kein Schuld zu groß. Sein Opfer reicht. Und ich darf in dieser Beziehung leben. Ich darf darauf mein Leben aufbauen. Ich darf ihm voll vertrauen. Weil er alles schon getan hat, kann ich ihm in allem vertrauen. Weil er für dich eben schon alles gegeben hat. Wie sollte er dir noch irgendwie böse gegenüberstehen? Er ist für dich, vollkommen für dich. Und Jesus ist noch mehr, noch mehr. Es gibt keinen, der noch mehr für dich ist wie Jesus. Und auch wenn du eine Vorstellung jetzt von in deinem Kopf hast, dass Jesus alles für dich ist, dann ist er noch mehr. Und ich finde, das wird in diesem Hebräerbrief, wenn man da drin liest, eben noch deutlicher. Er ist mehr als das, was wir im Alten Testament lesen von Mose. Er ist mehr als Mose. Mose hat dieses Gesetz gebracht, er hat das Volk aufgebaut, er hat das alles getan. Jesus ist noch viel mehr als das Gesetz. Er ist mehr als die Priester, als die, die damals die Verbindung zwischen Gott und Menschen geschaffen haben. Jesus ist noch viel mehr. Und wir können noch einen weitergehen, denn Jesus ist auch noch viel mehr als Abraham, der ja noch davor ist, der eigentlich die ganze Segenslinie trägt und in dem steht, naja, in mir sollen alle Völker den Segen kriegen. Und Jesus ist noch mehr, weil er für die ganze Welt, für alle da ist und diesen Segen zur Vollendung bringt. Wir könnten noch Stunden so weitermachen, was Jesus mehr ist. Und wie groß er ist und wie sehr wir ihn anbeten dürfen, weil was anderes bleibt uns eigentlich gar nicht über. Wenn wir seine Größe sehen, davor stehen zu bleiben und ihm zu danken dafür, was das für uns bedeutet. Ich kann ihn loben und ihn preisen. Ich kann staunend vor ihm stehen bleiben. Und wir dürfen uns daran freuen, was das ist, was das bedeutet. Also, nicht nur dabei stehen bleiben, das toll zu finden, sondern eben auch dieses Tolle für mich in Anspruch zu nehmen. Und diese vollkommene Rettung, die wir brauchen, für mich zu nehmen, damit ich in dieser Rettung, mit diesem Retter leben kann. Jesus ist vollkommen für dich. Und das stimmt in der ganzen Fülle dieses Satzes. Also das heißt, er ist vollkommen, weil er vollkommen ist, weil es nichts gibt, was da noch dran fehlt an ihm. Und aber er ist auch vollkommen für dich, weil er sich voll für dich einsetzt, dass alles für dich ist, für dich persönlich. Amen. Ich möchte noch mit Jesus reden. Jesus, hab Dank, dass du so bist, wie du bist. Wir können nur versuchen, Worte zu finden, die dich zu beschreiben. Danke dafür, dass du noch viel mehr bist und immer der Größere bist, immer der ist, der noch mehr ist, als wir uns vorstellen können, der unser Denken und unser Fühlen, unser Wollen übersteigt. Danke, dass wir vor dir staunend und ehrfürchtig stehen bleiben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen und dass du das alles für uns bist. Hilf uns, das immer wieder mit hineinzunehmen in unseren Alltag, in das, was wir denken und fühlen. Du bist vollkommen für uns. Amen.